ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Dr. Jana Pugliarin.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind aus Berlin. Sie beschäftigen sich bei der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, wir sagen einfach kurz ECFR dazu, mit außen- und sicherheitspolitischen Fragen, vor allem Osteuropa, transatlantische Beziehungen, also Nordamerika, und sprechen oft zur US-Politik. Wie haben Sie diese Wiederwahl von Donald Trump im November und die Zeit bis jetzt, bis zur Amtseinführung, persönlich miterlebt?
Also ich war nicht überrascht von der Tatsache, dass er wiedergewählt wurde. Ich war aber überrascht, dass es nicht so knapp war, wie ich dachte. Ich war im Vorfeld davon überzeugt, dass es wirklich ein ganz, ganz enges Rennen wird. Letztendlich hat er ja immer noch knapp für amerikanische Verhältnisse. Es gab Präsidenten, die auch mit mehr Vorsprung gewonnen haben, aber doch deutlich gewonnen. Und auch, dass er beide Kammern des Kongresses gewonnen hat. Und doch jetzt ein sehr starkes Mandat hat, das hat mich überrascht. Und ich fühle mich eigentlich ganz gut vorbereitet, weil mein Institut eigentlich seit einem Jahr damit beschäftigt ist, auch Szenarien zu entwerfen, was passieren könnte, also welche Politik Trump jetzt verfolgen könnte. Und seit Amtsantritt habe ich eigentlich die Nominierungen insbesondere verfolgt. Also wen holt er in sein Kabinett, wer kriegt welche Position. Und ich war im Dezember in Washington und habe versucht, auch mit ein paar Leuten zu sprechen vor Ort, die mir dann auch nochmal Einsichten gegeben haben, wie sich das alles jetzt entwickeln wird. Also ich finde es analytisch sehr spannend. Als Bürgerin mache ich mir auch große Sorgen um die Zukunft Amerikas und ja auch die Zukunft der transatlantischen Beziehung.
Ja, und ganz konkret geht es heute los. Am 20. Januar ist ja schon immer die Vereidigung des amerikanischen Präsidenten gewesen. Heute ist es soweit bei Donald Trump. Also dieses Phänomen, dieser deutliche Wahlsieg, trotz nachgewiesener Lügen, trotz nachgewiesener Missverhältnisse, das ist für viele bei uns schwer zu begreifen. Begreifen Sie das Phänomen Trump?
Also man muss ja sagen, dass es tatsächlich auch aus seiner ersten Administration, also Leute, die für ihn damals gearbeitet haben, Warnungen gegeben hat vor ihm, teilweise sogar bis hin, ihn als Faschisten zu benennen. Er ist jetzt vorbestraft, er ist in ganz, ganz viele Skandale verwickelt. Und all das wäre für jeden anderen Präsidenten in der amerikanischen neueren Geschichte immer ein Grund gewesen, quasi nicht mehr wiedergewählt zu werden oder zurücktreten zu müssen. Und Trump hat all das überstanden, und ich glaube, es liegt auch daran, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger vielleicht gar nicht so sehr als Trump-Supporter sehen, sondern dass sie mit dem Demokraten enttäuscht waren oder von den Demokraten enttäuscht waren. Und dass es auch eine Wahl ist gegen etwas, nicht so sehr für etwas oder mindestens ebenso sehr auch eine Wahl gegen etwas war.
Also Trump hat ja, wenn man so hinschaut, hier relativ wenig Unterstützung in der Bevölkerung, aber in den USA natürlich schon. Leute, die auch konkret an ihn glauben. Und Sie schienen mir jetzt auch nicht so überrascht zu sein von seiner Wiederwahl. Also Sie haben offensichtlich damit gerechnet. Jetzt hat er mehr Macht als vor 8 Jahren. Also als er zum ersten Mal ins Weiße Haus einzog und Präsident, der noch Präsident, Joe Biden, hat gewarnt vor einer Gefahr für die Demokratie in den USA. Wenn wir mal ganz kurz vielleicht auf Joe Bidens Bilanz schauen, mal eine Kurzzusammenfassung, wir schauen gleich nochmal etwas ausführlicher drauf. Wie würden Sie die einordnen?
Also vielleicht nochmal kurz zurück. Die USA ist ja ein extrem polarisiertes Land. War es vor der Wahl und wird es auch weiterhin sein. Das heißt, bei dieser Wahl hatten sie jeweils ein Lager, was davon überzeugt war, dass die Wahl des Kandidaten des anderen Lagers den Untergang des Abendlandes oder den Untergang der Vereinigten Staaten bedeutet. Und in dieser polarisierten Welt ist es eben so, dass sich viele Leute, die traditionell republikanisch wählen, eher die Hand abhacken würden, als nicht für einen republikanischen Kandidaten zu wählen oder für den Gegenkandidaten. Trump hat es jetzt auch geschafft, dass er viele von den klassischen demokratischen Wählern überzeugen konnte, insbesondere Latinos oder auch schwarze männliche Wähler. Und das zeigt, dass die Demokraten nicht geliefert haben, das, was sich viele erhofft haben. Also zum Beispiel die Inflation war für viele Wählerinnen und Wähler Anlass ja zur Kritik. Und die Biden-Administration hat immer gesagt, und auch zu Recht, die werden positive Wirtschaftsdaten. Aber die Leute haben das eigentlich so nicht geglaubt. Die haben halt gesagt, und damals im Wahlkampf ging es auch um Eier, die kosten halt exponentiell mehr, als sie noch vor 4 Jahren gekostet haben. Ich glaube, dass Biden für viele Entwicklungen nichts konnte, weil es eben globale Entwicklungen waren, aber das war das große Thema, Inflation und dann auch, dass sich viele demokratische Wähler mit der in Teilen kulturellen Agenda der Demokraten, dass sie sich da nicht mehr wiedergesehen haben. Und ein großes Thema, muss man auch sagen, war Migration, wo Biden nicht geschafft hat, den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln, dass er die Sache im Griff hat oder was ändern möchte.
Die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident, das ist das beherrschende Thema heute sicherlich am 20. Januar. Jana Pulirin ist bei uns in SWR 1. Leute, ja, vom Turning Point USA ist da oft die Rede von Make America Great Again und auch von Vergeltung war da in letzter Zeit viel die Rede. Hat diese Regierung Feinde, kann man das so sagen? Diese neue Regierung unter Donald Trump?
Also mein Think Tank, der European Council on Foreign Relations, hat gerade eine Umfrage in Auftrag gegeben, wo wir wirklich global gefragt haben, Länder wie Indien, Brasilien, Türkei, Südafrika, aber auch Russland und China, die Bevölkerung da, was denken die denn über Trump? Und das ist, ich habe es heute hier mitgebracht, das ist relativ eindrücklich, dass die Welt eigentlich viel positiver auf Trump schaut, mit viel mehr Hoffnung, also dass er entweder gut ist für ihr jeweiliges Land, also in Indien zum Beispiel glauben 84% der Inder, dass Trump eine gute Wahl für Indien ist. Und wir haben auch eine Frage gestellt, ob Trump den Frieden bringen kann, weil damit ist er ja angetreten in der Ukraine und in Gaza und da sind es ähnlich positive Zahlen. Und man sieht wirklich, dass wir in Europa als EU, aber auch Großbritannien, die Schweiz, dass wir die Ausreißer sind in dieser globalen Wahrnehmung, dass die Welt guckt viel positiver als Trump, als wir auf Trump gucken. Und sozusagen die Alliierten sind eigentlich diejenigen, die am skeptischsten sind.
Mhm. Haben Sie dafür eine Erklärung? Also Indien, da kann ich mir vielleicht noch vorstellen, dass da so eine gesellschaftliche Betrachtung auf starke Machthaber, starke Männer besteht. So, also wenn man sich Modi anguckt, den Präsidenten, der ist ja dort auch Ministerpräsident, ist er ja eigentlich. Ähnlicher Typ. So. Und die haben sich ja schon während der ersten Amtszeit sehr gut verstanden, die beiden.
Viele dieser Länder, also zum Beispiel Südafrika, aber auch Brasilien, die Türkei, Indonesien, die haben sich nicht wirklich anfreunden können mit Bidens Systemwettbewerb, so wie Biden die Welt gesehen hat, also in Demokratien und Autokratien unterteilt und sozusagen die gute Welt gegen die schlechte Welt. Und diese Länder können mehr mit Donald Trumps Weltsicht anfangen. Der ist ja sehr transaktional, der denkt in Deals, der redet mit jedem. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum diese Länder positiver schauen auf Amerika. Die denken sich, naja, mit Trump, da wissen wir, was wir haben. Und es fehlt auch die moralische, ja, man möchte negativ sagen, Überheblichkeit, die oft in diesen Ländern negativ angeklungen ist. Also in Brasilien hat man oft das Gefühl, die kommen zu uns, die Amerikaner, und erzählen uns, wie die Welt sein soll und warum wir es falsch machen und die Amerikaner richtig. Und ich glaube, dass die, was Trump macht, ein Stück weit ehrlicher finden, weil der halt wirklich sagt, okay, das sind seine Interessen und da weiß man, woran man ist.
Das ist jetzt so eine sehr positive Sicht. Ich hatte ja vorhin danach gefragt, weil ja schon auch dieser Kulturkampf natürlich auch von Biden, von Trump ausgeht und den seinen, also wenn ich mir Brennan angucke, seinen Berater, der schon lange und der jetzt auch die Grenzgeschichte für ihn organisieren soll, der hat zum Beispiel gesagt, wir werden uns auch rächen und wir werden auch abrechnen, so eine Art neueres Gericht oder ich meine, so ein Bibelzitat hat er, glaube ich, genommen. Also die Frage nochmal nach den Feinden. Wer wird denn da jetzt was zu spüren kriegen in den USA?
Da gehen Sie aber ja natürlich auf die quasi Feinde im Inneren der Trump-Administration. Und das, da müssen wir sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber es ist tatsächlich so, dass also Trump selbst und seine Leute aus der ersten Amtszeit die Lehre gezogen haben. Da gab es traditionelle Republikaner, die uns Stöcke zwischen die Beine geworfen haben, die versucht haben, den Präsidenten damals daran zu hindern, seine Ziele zu erreichen. Und das ist auch der große Unterschied, glaube ich, zwischen jetzt der ersten Amtszeit und der zweiten Amtszeit. Man ist jetzt sehr viel besser vorbereitet und man hat genau analysiert, wer hat uns damals verhindert. Und das waren einmal die wir immer Adults in the Room, also die Erwachsenen im Raum genannt haben, neben dem, wie er oft in den Medien porträtiert wurde, Kleinkind Trump, der unkontrollierbar ist. Und aber auch der sogenannte Deep State, ich benutze jetzt mal den Begriff, den Trump da immer benutzt, also die Institutionen, die Bürokraten, auch die Regeln und Normen, die einem Präsidenten Grenzen setzen. Und das hat er identifiziert, diese beiden Quellen. Und es gibt, ja, tatsächlich, es kursiert in Washington eine Liste. Ich glaube tatsächlich persönlich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es so weit kommt, dass es um persönliche Verfolgung geht. Aber als ich im Dezember da war, haben viele gesagt, dass sie tatsächlich besorgt sind, dass es Repressionen gibt gegen zum Beispiel Menschen wie Liz Cheney, die halt sich sehr gegen Trump eingesetzt haben.
Diktator für einen Tag wollte er sein, der neue US-Präsident Donald Trump. Die Rede ist von Dutzenden, zum Teil sogar von 100 Dekreten, die er heute noch am Tag seiner Amtseinführung unterzeichnen will. Jana Polirin, das größte Vorhaben ist sicherlich die Ankündigung, im großen Stil Einwanderer ohne gültige Papiere abzuschieben. Da soll es heute noch Razzien geben in den USA. Und die illegale Einwanderung soll als nationaler Notstand deklariert werden. Das heißt, die US-Grenze könnte dann auch vom Militär kontrolliert werden. Wie ist denn das einzuordnen?
Also wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das entfaltet. Das ist in der Größenordnung, in der es angekündigt worden ist, also wirklich unglaublich. Es sind 10 bis 20 Millionen Menschen. Das kann man nicht geräuschlos machen. Die Frage ist, auf wie viel Widerstand würde das treffen in den USA? Zum Beispiel auch Unternehmen, die Trump jetzt erstaunlich entgegengekommen sind und sich sehr konziliant gezeigt haben, würden da massiv von betroffen sein. Und ob die dann einfach so zusehen, das bleibt dann auch abzuwarten. Und auch was die Welt sagen wird. Ich meine, wir kennen die Bilder auch noch aus der ersten Amtszeit. Ich bin gespannt, wie das, und also gespannt, das klingt jetzt so zynisch, aber was sie da vorhaben, wenn sie es durchziehen, dann ist das wirklich in dieser Form noch nie da gewesen.
Aber ist es denn auch realistisch? Also man tut ja jetzt so, als würden diese Aktionen, also illegale Einwanderer aufzuspüren und abzuschieben, als würden die jetzt gar nicht stattfinden. Die finden ja schon statt.
Ja, ich würde Trump auf jeden Fall ernst nehmen, wobei wir das auch wirklich erstmal abwarten müssen. In der ersten Amtszeit wollte er ja die Mauer zu Mexiko bauen. Letztendlich gebaut hat er nur ein kleines Stück. Ist es so gewesen in der ersten Amtszeit, dass große Ankündigungen erfolgt sind und wenig dann sich konkret materialisiert hat. Aber ich würde davor warnen, seine Pläne jetzt auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich glaube schon, was er da vorhat, ist ein Umbau der USA in wesentlichen Bereichen.
Die Realität ist ja oft auch mit rechtlichen Hürden verknüpft. Wird das ein Problem sein oder wird auch da der Umbau greifen, dass man über mittelfristig zumindest diese rechtlichen Hürden abbauen wird, weil eben Trump auch kontrollieren kann, was der Justizteil macht?
Also Trump ist jetzt wirklich sehr stark im Amt, unter anderem auch deswegen, weil er beim obersten Gerichtshof im Supreme Court 6-3 die Mehrheit hält, weil er selber 2 Magerrichter benannt hat und weil der Supreme Court Immunität dem Präsidenten relativ weitreichend, fast ohne Grenzen garantiert hat. Und es ist auch so, seine neue Kandidatin als Justizministerin, die er da durch den Kongress bringen will, Pam Bondi, ist jetzt auch nicht, glaube ich, in ihrem Hearing so aufgetreten, dass wir davon ausgehen können, dass sie sich Trump massiv entgegenstellen würde. Natürlich gibt es in den USA nach wie vor Checks and Balances. Es kommt darauf an, wie sich der Kongress positioniert. Aber auch da war es bei der ersten Amtszeit so, dass im Prinzip die republikanische Partei relativ traditionell noch war und Trump als Außenseiter umgeben war von traditionellen Republikanern und er in den letzten Jahren diese Partei aber umgebaut hat. Und man könnte von so einer Art Kult sprechen um ihn herum. Also wie viel Widerstand da noch kommt, auch aus dem Kongress, das bleibt abzuwarten. Ich fand jetzt bei den Hearings wurde deutlich, zum Beispiel beim Verteidigungsminister Pete Hegseth, wie sehr die Trump-Leute auch Druck ausüben auf den Senat, auf die Republikaner, dass die in Trumps Sinne agieren.
Das Gegenargument ist natürlich, dass die Demokraten diese Minister schon mal brandmarken. Einfach, auch wenn das abgeräumt ist nach den Hearings, trotzdem irgendwas an denen haften bleibt. Ist da auch was dran?
Also ich glaube, dass...
Oder ist Hegseth wirklich so ungeeignet, wie man das schreibt und hört?
Also der Mann hat keine wirkliche Erfahrung im Leiten einer so großen Behörde. Das finde ich einen gravierenden Nachteil. Er ist Veteran, er ist Soldat, aber er... Also
es sind international, immerhin 1,3 Millionen Soldaten.
Also ich würde sagen, für mich ist das einer der schwächsten Personalien in diesem Portfolio. Ich würde dennoch tatsächlich momentan damit rechnen, dass er das wird.
Das Kabinett von US-Präsident Donald Trump ist in den USA, aber auch hier in Europa hoch umstritten. Heute wird er in sein Amt eingeführt und bei uns ist Jana Polirin, Politikwissenschaftlerin. Frau Polirin, über den zukünftigen Verteidigungsminister, über Pete Hegseth haben wir gesprochen. Für uns natürlich besonders interessant ist Marco Rubio, der zukünftige US-Außenminister. Was ist für Europa, für Deutschland von ihm zu erwarten?
Also vielleicht gucken wir uns erstmal noch die Personalie an, unter dem Aspekt, dass State, also das Außenministerium aus Sicht des amerikanischen Präsidenten gar nicht so ein ganz wichtiges Ministerium ist. Also Marco Rubio ist jemand, der eigentlich sehr für eine traditionelle republikanische Weltsicht steht. Er war sehr nah dran an George W. Bush. Er hat auch damals die Agenda mitgetragen. Er hat sich dann davon entfernt, abgewendet und ist mehr und mehr zu dem geworden, was man einen China-Hawk nennt. Also jemand, der sehr kritisch gegenüber China ist und der sagt, die USA muss sich mit begrenzten Ressourcen konzentrieren auf diese Herausforderungen, militärisch, wirtschaftlich und so weiter. Er ist sehr viel kritisiert worden, auch aus dem Trump-Team, weil er eben diesen traditionellen Anstrich hat und weil er auch mal außenpolitisch, ja, weil er immer noch der NATO nahesteht, weil er eigentlich für Europäer eine gute Nachricht ist. Mhm. Er hat sich dann doch durchgesetzt, aber ich glaube, wir dürfen nicht zu viele Hoffnungen auf ihn setzen, weil er sich durchgesetzt hat, einmal, weil State nicht so wichtig ist und das ist ganz interessant, den Senatssitz, den er frei macht, da gibt es Gerüchte, dass der mit einem Familienmitglied aus der Trump-Familie besetzt werden könnte. Und dass auch das mit Ron DeSantis schon abgesprochen ist. Und ja, also da könnten auch andere Gründe gewesen sein, warum der jetzt Außenminister ist. Trotzdem ist er so ein bisschen dasjenige Kabinettsmitglied, was so die alte amerikanische Welt noch am ehesten verkörpert, die alte amerikanische Weltsicht.
Ja, und wir werden ihn hier wahrscheinlich öfter sehen als Donald Trump in Europa, weil er Außenminister ist. Aber Sie sagen kein großes Gewicht, wenn wir es mal konkret anschauen, was Trump ja schon gesagt hat im Vorfeld seiner Amtseinführung. Kanada als 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten, das zu Dänemark gehörende Grönland kaufen oder notfalls auch militärisch besetzen und den Panama-Kanal zurück in den Besitz der USA bringen. Also das sind ja so Ankündigungen, die er da gemacht hat. Ist das ein neuer Imperialismus, den Marco Rubio dann mit ausführen muss?
Auch da müssen wir gucken, was davon sich wirklich materialisieren wird. Mit Blick auf Grönland finde ich es interessant, dass in Washington gerade ein Papier die Runde macht, wo es um ein Assoziierungsabkommen mit Grönland geht. Das Modell wäre Palau oder andere Inseln, die dann nicht quasi Teil der Vereinigten Staaten werden, aber doch sehr eng angebunden. Und natürlich würde das den dänischen Interessen zuwiderlaufen. Also da, glaube ich, gibt es schon eine gewisse Ernsthaftigkeit, auch was den Anspruch auf den Panama-Kanal anbelangt, aber grundsätzlich ist das vielleicht auch ein Ablenkungsmanöver. Also wo es jetzt wirklich drauf ankommt, ist, welche China-Politik wird die USA verfolgen? Da gibt es verschiedene Stimmen. Marco Rubio habe ich erwähnt, der wäre der China-Hawk. Elon Musk hat völlig andere Interessen mit Blick auf China. Der möchte eigentlich nicht, dass seine Fabriken da unter Beschuss geraten und würde eher für einen anderen Kurs sprechen. Und
also gegen Zölle, die Trump ja auch angedroht hat.
Ja, genau. Aber das sind, glaube ich, erstmal die wichtigeren Fragen. Wie geht es weiter mit Blick auf den Ukraine-Krieg? Wie geht es weiter mit Blick auf China? Hält der Deal jetzt im Mittleren Osten, wo man ja Trump schon tatsächlich bei aller Kritik, die ich an ihm habe, zugutehalten muss, dass Biden das jetzt zwar für sich in Anspruch genommen hat, aber hinter den Kulissen alle wissen, das war eigentlich, weil Trump gewonnen hat. Aber ob dieser Deal nachhaltig ist, das muss man erst mal sehen. Mhm. Vielleicht letzter Punkt noch, was mich natürlich trotzdem sehr besorgt ist, wenn Trump einfach so über Alliierte spricht und über Grönland und Souveränität, nimmt er natürlich quasi mir und allen anderen, die sagen, das, was Wladimir Putin da in der Ukraine macht und die Souveränität so mit Füßen tritt, das ist gegen das Völkerrecht und so weiter. Das ist natürlich eine andere Sache, wenn der amerikanische Präsident sich auch um solche Regeln und Normen nicht mehr schert.
Und der blickt ja schon sehr, sehr lange kritisch auf die NATO. Das wissen wir. Das wissen wir auch aus seiner ersten Präsidentschaft. Jetzt will er die NATO-Partner zu noch höheren Verteidigungsausgaben drängen. Da ist von 5% der Wirtschaftsleistung die Rede. Vor 8 Jahren, als ihr angefangen habt, da waren das noch 2%. Ja. Diese Forderung, ist das jetzt die logische Folge? Ist das notwendig? Ist das sachlich richtig?
Ich muss mal anders anfangen, weil für mich am wichtigsten ist, dass die Hörerinnen und Hörer über Trump verstehen, dass er Allianzen und Bündnisse nicht per se als etwas Gutes begreift. Also die Biden-Administration ist ja angetreten, diese Allianzen wieder zu stärken. Das Bekenntnis zur NATO war eisenhart, unverrückbar. Und Trump sieht das anders. Trump sieht die Welt als transaktionales Konstrukt. Bündnisse sind dann gut, wenn sie der USA dienen. Wenn Trump das Gefühl hat, die USA werden über den Tisch gezogen, dann ist er bereit, alles und jedes zu kündigen. Und jetzt mit der NATO ist es so, diese 5%-Forderung ist erstaunlich, weil selbst die USA die nicht erfüllen. Und ich glaube, dass das tatsächlich, also es gibt auch schon Gerüchte im Hintergrund, dass er sich mit 3,5% zufrieden geben würde. Das ist nicht weit weg von dem, worüber die NATO sowieso schon redet. Die reden schon über ein 3%-Ziel statt der 2% angesichts der enormen Herausforderungen. Aber was wir sehen werden, ist einfach ein ganz großer Druck, wie in der ersten Amtszeit, noch viel stärker eigentlich, auf die Europäer, ihre Sicherheit selber garantieren zu können und einen Unwillen, die amerikanische Präsenz in Europa so wie bislang aufrechtzuerhalten.
Mhm. Sollten wir uns da eine Scheibe auch von der Trump-Sicht auf die Allianzen abschauen und nicht sagen, eine Allianz ist per se etwas Tolles, also mit Blick auf die EU oder auf auch die NATO?
Also wir haben von unseren Allianzen enorm profitiert als Deutschland und als Europa. Und ich finde es an sich schon den richtigen Ansatz, eine Allianz als etwas zu sehen, was einen bindet. Die NATO hat jetzt ja auch auf dem Papier zumindest ein Wertebündnis, auch wenn man da tatsächlich im Inneren auch mal gründlich reinschauen müsste. Und wir nicht sagen, das ist wie ein Golfclub und man tritt ein, tritt aus, sondern das ist ja eine Verbindlichkeit. Die NATO ist ja eigentlich viel mehr als nur, ja, wie gesagt, ein Fitnessclub-Mitgliedschaft. Ja. Aber wo wir auf jeden Fall auf ihn hören müssen und wo er auch in der ersten Amtszeit schon recht hatte, ist, dass wir unsere Abhängigkeit von den USA zumindest reduzieren müssen und dass wir in der Lage sind, ja, einfach viel stärker selbst für unsere Sicherheit zu sorgen. Es würde uns auch viel weniger erpressbar machen. Also das, was Trump gegen uns jetzt auch in der Hand hat, ist ja gar nicht so sehr die Wirtschaft, also das auch, aber vor allen Dingen auch die Tatsache, dass die Amerikaner so viel leisten zur europäischen Verteidigung und eben unter Trump auch bereit sind, das als Hebel einzusetzen, um Zugeständnisse in ganz anderen Bereichen zu erzielen.
Wenn wir heute mal auf die Gästeliste schauen, der Amtseinführung in den USA, das ist ja traditionell so, dass eigentlich Regierungen nicht eingeladen werden. Aber dieses Mal findet sich zum Beispiel Giorgia Meloni aus Italien auf der Gästeliste, also doch eine Regierungschefin. Sind das so Zeichen für präferierte Allianzen, die Donald Trump da anstrebt?
Ja, ich glaube, auch das wird neu sein in Europa, dass die Regierung, auf die Trump schaut oder die er als freundlich empfindet, nicht mehr diejenigen in Paris oder Berlin sind notwendigerweise, sondern die Regierung in Italien unter Giorgia Meloni, Viktor Orban, den hat er sogar erwähnt, als er mit Harris im Fernsehen diskutiert hat, als ein Modell, als jemand, der eine gute Politik macht und einen guten Ansatz pflegt. Und auch da ist es so, dass der Umbau der Demokratie, wie wir in den Ungarn gesehen haben, hin zu einer illiberalen Demokratie etwas ist, was viele Republikaner als Blaupause sehen und etwas, was nachahmenswert ist. Also, dass da jetzt so viele Rechtspopulisten eingeladen sind, ist ein Statement dieser neuen Trump-Regierung, wo in dieser Welt Trump Verbündete sieht.
Also um das mal zu erwähnen, Tino Chrupalla von der AfD steht zum Beispiel auch Parteichef, auch auf der Gästeliste. Der deutsche Botschafter wird auch vor Ort sein nachher. So eine Achse von Autokraten, also die Rechtspopulisten, die werden sicherlich gespannt nach USA schauen, wie macht das, was macht er. Eine Achse von Autokraten von Washington über Moskau nach Peking, wie sich die Welt untereinander aufteilen, das ist so eine Dystopie, die jetzt oft zu lesen ist. Sehen Sie das als Möglichkeit oder als Gefahr?
Also noch ist die USA sehr weit davon entfernt, eine Autokratie zu sein. Die USA sind eine sehr alte, sehr widerstandsfähige Demokratie. Es gibt immer noch Möglichkeiten, Trump einzubinden. Es kommt darauf an, wie sich der Kongress positioniert, wie sich seine eigene Partei auch, wie viel Rückgrat die noch hat. Die Medien, die Zivilgesellschaft. In der ersten Amtszeit haben wir da auch viel Widerspruch gesehen. Also ich würde diese Achse so noch nicht ziehen wollen. Aber was auf jeden Fall nicht mehr der Fall ist, ist, dass wir sicher sein können, dass wir in den Grundwerten mit den USA immer noch übereinstimmen, wenn es darum geht, ja, wie wir Demokratie zum Beispiel interpretieren. Also was da passieren wird, ist ein Umbau der Demokratie, um die Rechte des Präsidenten zu stärken. Und das ist etwas, was ja in unseren Augen durchaus auch gefährlich werden kann.
Innerhalb von 24 Stunden wollte Donald Trump den Ukraine-Krieg beenden. Das hatte er im Wahlkampf versprochen vor der US-Präsidentschaftswahl. Wir sind heute hier mit Politikwissenschaftlerin Jana Pullerin in SWR1. Leute, diese Bemerkung hat er wieder einkassiert. Aber glauben Sie ihm, wird er diesen Krieg beenden?
Also wir sind jetzt bei 100 Tagen. Das hat Keith Kellogg, der Ukraine-Spezialbeauftragte, jetzt in den Raum gestellt. Und er wird es zumindest versuchen. Aber ob er es schafft, das bleibt noch abzuwarten. Die Ausgangssituation ist so, dass Russland in diesem Krieg das Gefühl hat, die Oberhand zu haben. Russland macht Geländegewinne, auch wenn diese ja, von der Zahl der Kilometer nicht so entscheidend sind, aber und die Verluste sehr hoch sind für Russland, rückt Russland langsam aber stetig voran. Und Wladimir Putin hat das Gefühl, dass er uns quasi aussitzen kann, dass es für ihn vielleicht auch nicht so gut läuft, aber dass es für uns auf jeden Fall mal schlechter läuft, dass bei uns jetzt zum Beispiel durch den Regierungsantritt von Trump die generelle Ermüdung einsetzt, was die Ukraine betrifft.
Also mit uns meinen Sie jetzt die westlichen
Unterstützerstaaten, ja. Die sich bislang an die Seite der Ukraine gestellt haben. Und im Trump-Lager gibt es zwei verschiedene Camps. Es gibt einmal, wir hatten ja vorhin über die verschiedenen Personalien gesprochen, die Leute um Keith Kellogg, der Außenminister, zukünftige Marco Rubio, der Sicherheitsberater Mike Waltz, die sind alle für so einen Ansatz Frieden durch Stärke. Also die wollen Druck ausüben, natürlich auf die Ukraine, dass sie an den Verhandlungstisch kommt, aber auch auf Russland. Und da ist die Sorge, wir wollen auf jeden Fall so ein zweites Afghanistan verhindern. Wir wollen nicht, dass Trump beginnt und hat so Bilder wie Biden, die beim Abzug hatte. Also es darf nichts passieren, was die Stärke von Trump fundamental unterminiert. Er darf nicht als schwach dastehen gegenüber Putin. Und wir brauchen einen guten Deal und das braucht Stärke. Und die andere Seite, das ist so zum Beispiel der Vizepräsident J.D. Vance, aber auch Trumps Sohn selbst, Donald Trump Jr., die sagen, die wollen eigentlich eher so Frieden durch Annäherung an russische Interessen. Die sagen, wir brauchen eigentlich nicht einen stärkeren Druck auf Russland, sondern da gibt es Potenzial und ein paar von diesen russischen Bedingungen, die kann man auch anerkennen. Also zum Beispiel, dass die Gebiete, die Russland besetzt hat, dass sie nicht von der Ukraine mehr erobert werden. Die NATO-Mitgliedschaft sollte ausgeschlossen werden für die Ukraine. Und die Frage ist quasi, mit welchem Angebot Trump überhaupt auf Putin zugeht, weil Putin hat kein Interesse daran, ein Angebot anzunehmen oder überhaupt nur sich damit zu beschäftigen, was seinen Kerninteressen zuwiderläuft, und er hat seine Ziele mit Blick auf diesen Krieg nicht verändert.
Sie haben ja gerade die Einflüsse beschrieben, die da auf Donald Trump scheinbar wirken. Welche werden sich denn da durchsetzen? Was ist Ihre Einschätzung? Also kommt es da zu einem weil es waren ja durchaus wirklich auch gegensätzliche Aussagen. Es hieß ja dann erstmal, wir werden die Ukraine so in die Lage versetzen, diesen Krieg auch militärisch standzuhalten. Das war ja auch eine Aussage, die kürzlich von ihm kam.
Also man muss das abwarten. Ich habe in den USA von Veteranen aus der ersten Amtszeit erzählt bekommen, er mag das. Bei einer Kernfrage umgibt er sich dann mit verschiedenen Leuten, auf die er hört, die verschiedene Meinungen vertreten. Er nennt das Team of Rivals.
Und er
hört auf sein Bauchgefühl und trifft dann eine eigene Entscheidung. Dieser ein bisschen eigentlich widersprüchlicher Ansatz, den kennen wir auch aus der ersten Amtszeit mit Blick auf Russland und die Ukraine. Da wollte er Russland wieder in den Kreis der G7 aufnehmen. Da hat er eigentlich teilweise wirklich so Annäherungsversuche an Putin gemacht. Auf der anderen Seite hat er die Militärhilfe für Mittel- und Osteuropa erhöht und hat die Ukraine mit den Javelins ausgerüstet, also mit letalen Waffen, die Obama der Ukraine immer verweigert hat. Also dieses Widersprüchliche, das ist auch das ist etwas, was Trump ausmacht. Viele reden deswegen ja auch von der Madman-Theorie, weil er das, was ihn so unberechenbar macht. Aber wie er sich in der Ukraine letztendlich positioniert, bleibt abzuwarten. Was wir bislang von Trump gehört haben, war eher in die konziliantere Richtung. Also er hat selber gesagt, die NATO-Mitgliedschaft könnten wir vom Tisch nehmen für die Ukraine. Er hat selber gesagt, dass eine Absicherung des Waffenstillstands eher die Europäer machen müssten. Er hat die Entscheidung von Joe Biden, diese weitreichenden Waffen, die ATACMS, freizugeben, um Ziele in Russland zu treffen, das hat er kritisiert. Also er hat eigentlich, bevor die Verhandlungen offiziell begonnen haben, schon ohne Not Drohmittel oder Verhandlungsmasse vom Tisch genommen.
George Weinberg, das ist der Vorsitzende der Republicans Overseas, eine Organisation, die die Interessen der Republikanischen Partei im Ausland vertritt. Er hat vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk gesagt, die Bundesregierung sollte der Präsidentschaft von Donald Trump entspannt entgegenblicken. SWR1 Leute mit Politikwissenschaftlerin Jana Pullerin, Sie merken es. Ich finde diese Aussage bemerkenswert. Sollten wir?
Also entspannt finde ich jetzt nicht die richtige Haltung. Vielleicht nicht schockerstarrt, da wäre ich dabei. Wir sollten uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Aber ich glaube schon, dass das, was jetzt auf uns zukommt in den nächsten Wochen und Monaten, umfangreich auf uns Rückwirkungen hat, sei es die Handelspolitik, wir müssen gucken, was mit den Zöllen passiert, sei es im Bereich Sicherheit und Verteidigung. Und da würde ich nicht entspannt sein, sondern sehr genau beobachten und im Zweifelsfall idealerweise auch schon europäisch koordiniert ein paar Antworten bereit haben.
Ja, wie unsere Hörerinnen und Hörer drauf schauen, da haben wir zahlreiche Reaktionen bekommen, zum Beispiel von Caroline aus Leimen, Stichwort, wie wir auf Trump blicken. Die Aufregung ist jetzt wieder groß über Trump, schreibt sie, aber es ist doch keine Überraschung, dass er gewonnen hat. Sie schaut auf Biden und sagt, Biden hätte die Kriege nachhaltig angeheizt, hat zu Israel, Palästina und den dortigen vielen Todesopfern in Palästina kein Wort gesagt. Sie hat keine Aufregung darüber, dass er seinen kriminellen Sohn begnadigt hat und. Also da gibt es noch viele weitere Beispiele, die sie auflistet. Ist da auch ein bisschen was dran? Also schauen wir mit der rosa Brille auf die Demokraten in den USA?
Ich finde, da ist auf jeden Fall was dran, insbesondere wenn man sich mal den breiteren Blick der Welt anguckt. Ich hatte ja im Laufe der Sendung am Anfang mal unsere Umfrage zitiert, dass die Welt eigentlich positiver auf Trump guckt als jetzt wir in Europa. Und das liegt insbesondere auch daran, dass so jemand wie Joe Biden in vielen Ländern des sogenannten globalen Südens auch gar nicht so positiv wahrgenommen wurde, sondern eben, dass da ganz viele doppelte Standards immer wieder angeführt wurden. Die Amerikaner reden das und tun aber was ganz anderes. Und die Politik mit Blick auf Gaza, die Biden vorangetrieben hat, ist da sehr kritisch gesehen worden. Natürlich ist auch Trump ein großer Israel-Unterstützer, hat damals die Botschaft verlegt. Aber da sagen sich halt viele Leute, da wissen sie, woran sie sind. Der ist quasi transaktional und der hat nicht diesen Anspruch, irgendwie was Besseres zu sein. Das gilt ja auch im amerikanischen Inneren. Deswegen war das ja auch so glaubhaft, dass er sich bei McDonald's hinter den Schalter gestellt hat. Viele Amerikaner haben sich da abgeholt gefühlt und haben gesagt, ja, der ist einer von uns, der hat unsere Fehler, der redet so wie wir. Mhm. Und bei Biden ist es so, also ich glaube schon, ich fand das für die Europäer eine sehr gute Präsidentschaft unter dem Strich. Aber ich glaube schon, dass man sich bei den Demokraten in den USA, aber auch wir bei uns mit unseren Parteien Gedanken machen müssen, warum so viele Wähler so frustriert sind und eigentlich in dieser radikalen Alternative irgendwie ihre Optionen sehen, warum sie denken, dass das besser für sie wäre. Und das liegt nicht nur daran, dass die anderen, finde ich, so tolle Vorschläge machen, sondern auch, dass ja ein Joe Biden vielleicht in vielerlei Hinsicht seine Wähler auch enttäuscht hat.
Wobei Joe Biden und Donald Trump ja beide vielleicht nicht einer von uns in dem Sinne sind. Donald Trump vielleicht noch eher als Joe Biden nicht einer von uns, weil er immer stets sich in so einer Milliardärswelt bewegt hat. Aber offensichtlich versteht er es besser, die Leute abzuholen.
Ja, das ist eine der großen Paradoxien. Ich meine, bei dieser Amtseinführung jetzt, die wir heute haben, da sind die drei reichsten Männer der Welt zugegen und haben alle eigentlich schon vor Trump niedergekniet. Also Elon Musk, aber auch Jeff Bezos und Mark Zuckerberg, der von Facebook jetzt Meta. Ja. Und aber trotzdem schafft es Trump, quasi an das Kernklientel der Demokraten in vielerlei Weise zu appellieren. Also an Latinos, teilweise an Schwarze, die sich von den Demokraten dann nicht mehr repräsentiert sehen und sagen, die Demokraten ist eigentlich die Partei der Elite, die sich überhaupt nicht mehr mit unseren Sorgen und Nöten beschäftigt. Mhm. Obwohl die Politik, die Trump umsetzen wird, überhaupt nicht für die Unterschicht oder die untere Mittelschicht oder auch die Mittelschicht von Vorteil sind.
Sie sprechen es gerade an, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und natürlich Elon Musk. Gibt es da jetzt eine neue Oligarchie in den USA? Sprechen wir gleich drüber. Vorher noch die Frage von Frank aus Markdorf. Der fragt, geht es bei der 5%-Forderung von Trump wirklich um die eigenständige Sicherheit Europas oder geht es nicht eher darum, dass die NATO-Länder noch mehr Rüstungsgüter direkt von den USA kaufen sollen, wovon ja dann die USA am meisten profitieren würden?
Nein, das ist eine sehr faire Frage. Also offiziell ist quasi die Aufforderung immer an Europa, ihr müsst mehr selber machen. Das hat auch J.D. Vance bei der letzten Münchner Sicherheitskonferenz ungefähr vor einem Jahr so gesagt. Aber natürlich geht es auch um, wo kaufen wir die Waffen. Das ist allerdings jetzt auch nicht neu, dass wir amerikanische Waffen kaufen. Also unsere ganze Zeitenwende, die 100 Milliarden Sondervermögen, die sind maßgeblich in amerikanische Produkte gegangen. Wir kaufen amerikanische F-35, wir kaufen schwere Transporthubschrauber. Und da war mein Vorwurf immer an die Regierung zu sagen, wir haben zu wenig in den europäischen Markt investiert, weil ich glaube, um wirklich unabhängiger zu werden, braucht man auch eine eigenständige Industrie und man muss technologisch noch mit dabei sein können an der Spitze. Und das kann man, glaube ich, aber auch einer amerikanischen Administration schon klar machen, dass man sagt, wenn ihr wollt, dass wir so viel mehr investieren, dann muss das auch in unsere Wirtschaft gehen. Aber natürlich ist von Seiten der Amerikaner auch das Interesse, da ihre Produkte zu verkaufen. Das ist nicht neu. Und wie gesagt, da könnten wir uns Die waren halt schnell verfügbar, jetzt nach dem russischen Angriffskrieg. Da war die Wahrnehmung schnell verfügbar und das Zeug funktioniert, also kaufen wir das. Mhm. Und es war ein Versuch, die Amerikaner in Europa engagiert zu halten. Das machen viele Europäer, die amerikanische Waffen kaufen, weil sie glauben, sie kaufen damit mehr, nämlich auch das amerikanische Bekenntnis zur europäischen Verteidigung.
Zu Donald Trump gab es neulich mal folgenden Satz zu hören, Frau Polnerin. Wir hier in Europa, wir nehmen Trump beim Wort, aber wir nehmen ihn nicht ernst. In den USA wird er ernst genommen, aber nicht wörtlich. Ist da was dran?
Da ist was dran in dem Sinne, dass wir ihn ernst nehmen müssen hier. Ich finde, wir müssen ihn aber teilweise auch wörtlich nehmen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob alles das, was er so sagt und von dem wir ausgehen, ach, das sagt er jetzt nur so, tatsächlich verpufft oder ob er da nicht auch was Tieferes dahinter ist. Wie zum Beispiel mit Blick auf Grönland, glaube ich, dass das Interesse echt ist.
Heute ist seine Amtseinführung, deswegen sitzen wir beiden hier heute und sprechen seit bald 2 Stunden jetzt darüber. Ganz, ganz wichtig ist, und Sie hatten es vorhin schon erwähnt, das Erscheinen von Tech-Milliardär, Tesla, SpaceX-Chef und Medienunternehmer, Ex-Betreiber Elon Musk, der jetzt als Berater in diese Regierung kommt. Sie haben es vorhin schon gesagt, ein Kniefall von auch Jeff Bezos schon vor der Wahl, der also seine Washington Post da auf Linie gebracht hat, kann man sagen, mit der Wahlempfehlung, die nicht ausgesprochen wurde. Jeff Bezos, genau, habe ich angesprochen.
Mark Zuckerberg,
vielen Dank. Ja, also wir haben es, glaube ich, die Tech-Milliardäre stehen hinter Trump. Was bedeutet das? Gibt es da eine Art Oligarchie, jetzt Tech-Oligarchie in den USA?
Es ist eine interessante Entwicklung. 2016 war zum Beispiel Mark Zuckerberg noch entschieden gegen Trump. Auch 2020 war es eigentlich nur Peter Thiel im Silicon Valley, der sich für Trump ausgesprochen hat. Und jetzt hat sich das maßgeblich geändert. Ich glaube, aus 2 Gründen. Einmal, weil Trump eben tatsächlich die Republikanische Partei so fest im Griff hat und seine Macht wirklich groß ist, wenn die Partei ihn lässt, dass er weitgehend durchregiert, jetzt wo er beide Kammern hat, und eben den Supreme Court. Also es ist einmal einfach Opportunismus. Es ist der Wunsch, dass quasi die Unternehmen nicht reguliert werden. Es ist aber auch so, dass Trump in der Vergangenheit, wenn er das Gefühl hatte, jemand ist illoyal oder sein Gegner, dass er da ja auch öffentlich wirksam dagegen vorgegangen ist. Dass er auch bei anderen Unternehmen, die sich da nicht konform verhalten haben, die ja herausgehoben hat und so eine Negativkampagne gestartet hat. Und da ist auch die Sorge, dass sich Trumps Wut auf einen entlädt und dass das Unternehmen dann so in, ja, quasi unter Kreuzfeuer gerät.
Das ist also die Begründung, aber könnte sich das auch gegen einen Elon Musk zum Beispiel wenden? Und sind es tatsächlich nur die Tech-Milliardäre,
nein,
die Tech-Unternehmen, die sich versammeln?
Nein, es sind überhaupt nicht nur die Tech-Unternehmen. Es ist eigentlich wirklich die großen Firmen, die Wirtschaft in den USA hat sich eigentlich weitgehend eingerichtet. Coca-Cola bringt jetzt eine Sonderflasche heraus zu Ehren des Präsidenten. Mhm. Die Disney Company hat, die ja nicht nur Trickfilme macht, sondern die auch Nachrichtensendungen oder Medien kontrollieren. Da wird gesagt, die haben einen Maulkorb verpasst ihren Leuten, sind eingeknickt. Also das ist wirklich weitgehend dieses Entgegenkommen. Dieser Gedanke, den einige mal hatten, dass die Wirtschaft dann aufstehen könnte gegen Trump, das sehe ich so nicht. Man muss allerdings gucken, da haben wir ganz am Anfang der Sendung drüber gesprochen, wenn er tatsächlich sowas durchzieht wie diese Massendeportation, dann wird das auch eine Auswirkung auf die Wirtschaft haben. Man muss gucken mit den Strafzöllen, auch das wird eine Auswirkung auf die Wirtschaft haben. Elon Musk hat kein Interesse daran, dass das China-Geschäft, also sein China-Geschäft total torpediert wird. Insofern muss man ja gucken, wie die Wirtschaft sich, wenn es wirklich gegen ihre Interessen geht. Aber die Hürde für die Wirtschaft, gegen Trump vorzugehen, die ist noch viel höher, als es früher war.
Wir haben ja vorhin schon die Dekrete angesprochen, die er heute auch unterzeichnen wird. Da geht es auch um natürlich Veränderungen im Verwaltungsapparat. Also Top-Beamte werden vom Schutz her niedriger gestellt, können dann leichter rausgeworfen werden. Also Verwaltungsapparat wird sich verändern. Energiewirtschaft, Regulierung, Stromerzeugung, auch die Kehrtwende in der Klimapolitik wird erwartet. Also Pariser Klimaabkommen ist dann wahrscheinlich, kann man dann ad acta legen. Was bedeutet denn das für uns hier in Europa, diese ganzen Umbauten, die schon heute beginnen?
Also wie gesagt, wir müssen erstmal abwarten und mal gucken, was da jetzt ganz konkret kommt, aber wir müssen uns einstellen auf ja, vielerlei Szenarien. Also wir müssen gucken, wie ernst meint er das eigentlich mit den Strafzöllen. In der ersten Amtszeit haben wir die gesehen auf Stahl und Aluminium. Dann ist die große Frage, wie antwortet Europa darauf? Da gibt es auch keine Einigkeit. Also die Handel ist ja eine Kompetenz der EU-Kommission. Die hat auch Vorbereitungen getroffen, Hebel entwickelt, Gegenzölle, Kontrolle von Ein- und Ausfuhren und so weiter. Aber viele Staaten haben grundsätzlich schon gesagt, dass sie kein Interesse daran haben, sondern dass sie versuchen, ein Auskommen mit der Trump-Administration zu finden. Dass man sich zum Beispiel einigt, dass wir mehr LNG aus den USA kaufen, weil wir ja sowieso unsere Energiezufuhr transformieren wollen. Und ob man dann das sozusagen in einem Deal ins Geschäft kommt. Aber da müssen wir uns drauf einrichten. Was die Klimapolitik anbelangt, bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr pessimistisch. Weil die Energiepolitik der USA demnächst von diesem Motto Drill, Baby, Drill beeinflusst werden wird. Die fossile Energie der USA wird von der Trump-Administration als ein Machtinstrument gesehen, was man zur Stärkung der amerikanischen Macht global einsetzen möchte. Und ja, also da glaube ich, dass wir Europäer uns sehr, sehr schnell, sehr, sehr warm anziehen müssen. Was Klimaschutz global betrifft, wird die USA nicht mehr an unserer Seite sein.
Letzte Frage vielleicht an der Stelle. Wir haben auch schon über Demokratieumbau oder vielleicht sogar Abbau in den USA gesprochen. Es gibt aber auch das Szenario, dass Donald Trump nach 2 Jahren in den Midterms gegen die Demokraten wieder verliert und dann 2 Jahre noch als Lame Duck eigentlich gar nicht mehr viel bewirken kann. Also dass er jetzt genau 2 Jahre Zeit hat. Glauben Sie das?
Eine Lame Duck ist er im Prinzip jetzt auch schon, weil er ja selber wahrscheinlich, wenn die Verfassung so hält, nicht mehr antreten wird und er wahrscheinlich dann auch einfach zu alt ist. Also die Frage, wer kommt danach, die ist jetzt schon sehr präsent. Und das ist auch so ein Grund. Zum Beispiel J.D. Vance, der Vizepräsident, hat ganz enge Verbindungen in Silicon Valley, hat für Peter Thiel oder mit Peter Thiel gearbeitet. Und das ist auch ein Grund, warum die Tech-Unternehmen so in diese Administration investieren. Da investieren die zum Beispiel auch in J.D. Vance als potenziellen Nachfolger.
Also spannend bleibt es auf jeden Fall heute am Tag der Amtseinführung von Donald Trump. Vielen Dank, Jana Polirin, für Ihren Besuch und das interessante Gespräch bei uns.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.